Wir freuen uns, dich auf Podcast begrüßen zu dürfen und dir so Anteil an unserem gottesdienstlichen Leben zu geben. Wir danken dir für jede Form des Mittragens. Mit einer Online-Spende auf der Website kannst du die Vision der Vineyard Bern finanziell unterstützen. Wir wünschen dir viel Inspiration beim Hören der Botschaft und Gottes Segen.
Wir lesen ja zurzeit miteinander die Apostelgeschichte. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt. Und genauso wie er das in der Zeit der Apostel gemacht hat, tut er dies auch heute noch. Er schreibt Geschichte mit dir und mit mir. Und ich möchte in den Gottesdienst einsteigen, indem wir das einander einfach laut zusagen. Gott schreibt durch mich Geschichte. Lass uns das laut miteinander sagen. Gott schreibt mit mir Geschichte. Gott schreibt mit mir Geschichte. Er schreibt mit dir und mit mir heute noch Geschichte. Letzte Woche hat David uns eine Frage mitgegeben, als er über die Stelle von Cornelius gepredigt hat, wo Petrus eingeladen wurde, zu Cornelius zu gehen. Und als er dort angekommen ist, fragte er diesen römischen Hauptmann: Weswegen bin ich hier? Und diese Geschichte letzte Woche war das erste Mal, wo die gute Nachricht von Jesus in einem nicht-jüdischen Haus gepredigt wurde. Heute schauen wir uns an, wie die erste Gemeinde auf dem europäischen Kontinenten entstanden ist. Es ist nämlich in Philippi. Ich war vor 4-5 Monaten dort und als ich da in Philippi stand, habe ich gewusst, wenn wir diese Serie machen, muss ich unbedingt über Philippi sprechen. Und wir tauchen in diese Geschichte ein, die eigentlich wie eine Erfolgsgeschichte aussieht, wenn man nur das Endresultat ansieht. Aber wenn wir uns heute im Kapitel 16 der Apostelgeschichte bewegen, dann werden wir sehen, dass Gott hier Paulus und seine Begleiter führt, aber es immer wieder anders kommt, als sie das erwartet oder geplant haben. Und genau deswegen ist diese Geschichte auch für uns so hilfreich. Wir alle wünschen uns auch, von Gott geführt zu werden. Und auch wir kommen immer wieder in Situationen, in denen Dinge anders kommen, als wir uns das erhofft haben, anders als wir es geplant haben. Beispielsweise, wenn du dich um deinen Traumjob bewirbst, du hast empfunden, hey, ich habe doch gebetet und Gott sagt, go for it, und dann wird nichts daraus. Oder wenn ich an Caro und mich zurückdenke, an unsere Familienplanung, als wir geheiratet haben, sagten wir, du, wir warten ein Jahr. Nach einem Jahr sagten wir, ja, noch ein Jahr. Und als wir dann bereit waren, mussten wir mehrere Jahre warten, bis wir endlich schwanger wurden. Dinge geschehen nicht immer so, wie wir das uns wünschen. Und bestimmt fallen dir Geschichten aus deinem Leben ein, in denen es dir ebenso gegangen ist. Hier in Apostelgeschichte 16 sehen wir, wie Gott Paulus und seine Begleiter führt und wie sie sich verhalten, als sich Dinge ganz anders entwickeln. Und da wir miteinander weite Teile aus diesem Kapitel anschauen werden, darfst du durchaus die Bibel auch vorne behalten. Apostelgeschichte 16. Die Geschichte beginnt, als Paulus aufbricht, um die Gemeinden zu besuchen und zu stärken, die während seiner ersten Missionsreise entstanden sind. Wir sind ja miteinander am Lesen der Apostelgeschichte. Und da ist mir aufgefallen, auf all seinen Reisen reist Paulus nie alleine. Hier in unserer Geschichte geht er mit Silas los. In Lystra stößt Timotheus dazu. Und die drei planen von Lystra her, wir sehen das vorne auf der Karte, gegen Westen zu gehen Richtung Ephesus, im Westen der heutigen Türkei. Nur als sie losgehen, lesen wir, dass der Heilige Geist sie daran hindert. Wir lesen nicht konkret, wie er das tut. Hatten sie einen inneren Impuls und als sie den zusammen bewegt haben, empfanden sie, wir müssen die Richtung wechseln? Oder hat ihnen jemand geraten, hey, geht nicht, ist gerade ungünstig? Oder war irgendwie wegen eines Unwetters eine Straße gesperrt? Der Text sagt uns hier nicht mehr. Auf jeden Fall ändern die drei ihre Route und gehen in den Norden in Richtung Bithynien. Aber auch das lässt der Heilige Geist nicht zu, lesen wir. Das heißt, sie können nicht in den Südwesten, sie können nicht in den Norden. Da bleibt ihnen gerade noch der Küstenstreifen im Schwarzen Meer entlang Richtung Troas. Während der ganzen Reise wissen sie nicht, wo es jetzt hingehen soll. Erst als sie in Troas ankommen, erhalten sie einen konkreten Hinweis. Paulus hat nämlich einen Traum. In diesem Traum erscheint ihm ein Mazedonier, das heißt ein Mann aus Nordgriechenland, und bittet ihn um Hilfe, komm zu uns und hilf uns. Ha. Ganz ehrlich, so wünschen wir uns doch die Führung durch Gott. Ha. Träume, Visionen, so glasklare Ansagen. Aber weißt du was? Meistens ist es nicht so. Wie hier bei Paulus und seinen Begleitern. Den ganzen Weg durch die Türkei hatten sie keine Ahnung, wo es hingeht. Nur nicht hier und da auch nicht. Ja, wo geht's denn hin? In meinem Leben geht das ganz ähnlich, wenn Gott mich führt. Solche Träume und Visionen habe ich auch, aber höchst selten. Und in dem Ganzen habe ich mich ja entschieden, mein Leben für Jesus zu leben. Und weil ich das gemacht habe, weiß ich, dass er in mir lebt. Christ in you. Und weil er in mir lebt und ich aus dieser Verbundenheit mit ihm lebe, gehe ich davon aus, dass er mein Herz und meine Gedanken füllt. Aus diesem Grund gehe ich sozusagen mit einem grünen Licht durchs Leben, als wäre die Ampel ständig grün, ne? Vollgas voraus, und gebe ihm aber das Recht, mich zu unterbrechen, mich zu korrigieren, wenn er das tun will, genauso wie hier bei Paulus. Die sind einfach mal losgegangen und dann hat Gott sie geführt. Und Leute, lasst uns auch so Vollgas vorausgehen, im Wissen, ich lebe für ihn und solange er nichts anderes sagt, gehe ich mit voller Pulle voraus und verschenke mich und bin im Kleinen treu. Und wenn er uns dann unterbrechen will, braucht es oft Menschen dazu. Und ich kann euch ein Beispiel aus unserem Leben sagen, wie das geschehen ist. Karl und ich, wir wollen unbedingt gemeinschaftlich leben. Wir haben ja 8 Jahre in einer Wohngemeinschaft gewohnt und haben danach eigentlich begonnen, ein Haus zu suchen mit verschiedenen Familien. Und da kam vor 3 Jahren ein Objekt, das sah sensationell aus. Wir waren mit 5 Familien schon beinahe so weit, den Vertrag zu unterzeichnen, doch dann hat sich das Ganze einfach so in Luft aufgelöst. Und wenn du dann schon 3-4 Jahre am Suchen bist, kann das durchaus auch unangenehm sein, schmerzhaft sein. Und es ist 1,5 Jahre her, also ein halbes Jahr nach diesem Erlebnis, als Caro zu mir kam und sagte, du, Marius, ich empfinde, dass Gott mir gesagt hat, ich soll aufhören, so verbissen nach einem Haus zu suchen. Und ich habe mich jetzt heute Morgen entschieden. Aber dann muss dann wirklich Gott schauen. Wir hatten 3-4 Jahre nach einem Haus gesucht. Caro erzählt mir das. Und dann wird es etwas kitschig. 3 Stunden, nachdem sie sich entschieden hat, kriegen wir einen Anruf. Und jemand fragt, du seid ihr interessiert an einem Haus in Marzili? Und die Türen gehen einfach so aus. Wir haben dieses Haus mit Sarah und Christian Graber zusammen gekauft und werden nächstes Jahr dort einziehen. Aber zuerst war dieser 3-4 Jahre lange Prozess. Zuerst waren Häuser, wo die Türen einfach zugegangen sind. Und so gehe ich mit dieser grünen Welle durchs Leben und lasse mich gleichzeitig von Gott unterbrechen. Genau das sehen wir hier auch bei Paulus. Als sie dann in Philippi ankommen, nach diesem Traum, besteigen sie natürlich das nächste Schiff ins heutige Kavala und gehen dort zu Fuß ins nahegelegene Philippi weiter, die wichtigste Stadt der Region. Und als sie dort ankommen, sehen wir, dass Gott sie auf eine ganz andere Art und Weise führt. Beim Lesen ist mir aufgefallen, dass Paulus in jeder Stadt, wo er hinkommt, haargenau gleich vorgeht. Immer gleich. Er geht am Sabbat in die Synagoge und trifft sich mit der jüdischen Gemeinde. Jetzt in Philippi ist das ein Problem. Die jüdische Gemeinde ist zu klein, es hat keine Synagoge. Was macht denn Paulus jetzt? Wir sehen das im Vers 13.
Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten.
Paulus bleibt auch in Philippi bei seinem Plan. Er sucht die jüdische Gemeinde. Paulus weiß genau, dass sie für die rituellen Reinigungen sauberes Wasser benötigen. Und deswegen geht er außerhalb der Stadtmauern beim Fluss schauen. Und tatsächlich, wie wir gehört haben, trifft er dort eine Gruppe Frauen. Eine dieser Frauen, die dort ist, ist Lydia. Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie kommt mit ihrem ganzen Haus zum Glauben. Und sie lässt sich mit der ganzen Mannschaft dort taufen. Im Dezember war ich eben vor Ort und ich habe den Ort gefunden, wo Lydia sich taufen ließ. Und der sieht so aus.
Wir stehen hier ungefähr 10 Minuten außerhalb von Philippi. Paulus wusste, dass sich hier die jüdische Gemeinde am Fluss treffen würde, suchte sie und fand hier die Purpurhändlerin Lydia, die als erste Frau, erste Person auf europäischem Boden zum Glauben an Jesus Christus kam. Und hier an diesem Ort ließ sich Lydia dann als erste Person...
Genau. Ich sage euch, es war schweinekalt im Dezember in Griechenland. Was wir hier sehen, ist, dass Gott Paulus nicht nur durch Träume und Visionen führt, nicht nur durch innere Impulse, sondern genauso durch strategische Pläne, die er ihm gibt. Und Gott will uns für unseren Alltag genau solche Pläne auch schenken. Pläne, durch die er durch uns wirken will. Vielleicht als Mutter merkst du, hey, wenn ich Mittwochnachmittag jeweils zum Spielplatz gehe, dann erzählen mir andere Frauen ihr Herz, sie schütten ihr Herz vor mir aus. Und eigentlich habe ich ja wenig Zeit, aber ich sehe, da habe ich offene Türen. Und deswegen lässt du dich darauf ein. Vielleicht merkst du auch, wenn du morgens etwas früher aufstehst und dir Zeit fürs Gebet nimmst, beginnt Gott über deine Stelle, deine Arbeitsstelle zu dir zu sprechen. Wie auch immer dieser Plan aussieht, Gott führt Paulus und seine Begleiter hier in Philippi durch diese strategischen Pläne. Dadurch kommt Lydia zum Glauben. Und wenn wir uns das vor Augen führen, ist es auch wieder etwas unerwartet. Wer war Paulus in einer Vision erschienen? Ein Mazedonier, ein Mann aus Griechenland. Und wen trifft er hier? Eine Frau, die Lydia. Dazu ist sie nicht mal Griechin, nein. Es ist eine Frau mit Migrationshintergrund. Sie stammt nämlich aus der Türkei, aus Thyatira. Die erste Gemeinde auf europäischem Boden entsteht im Haus einer Ausländerin. Paulus bleibt mit Silas und Timotheus und zu diesem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich auch Lukas eine ganze Weile bei dieser jungen Gemeinde. Und eines Tages spielt sich in der Stadt Folgendes ab.
Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau.
Ich weiß nicht, wie es dir beim Lesen dieser Stelle hier geht. Das hat Fragen ausgelöst. Weswegen in aller Welt befreit er sie nicht sofort? Der Text sagt uns nicht mehr. Könnte es sein, dass er das Wort von Jesus kennt, wer nicht gegen uns ist, ist für uns? Und diese Frau offensichtlich von vielen Menschen aufgesucht. Ne? Viele Menschen haben sie um Rat gefragt. Und jetzt sagt sie, diese Männer ehren den höchsten Gott. Keine Ahnung. Aber dann kommt die nächste Frage. Seht ihr, weswegen er sie von diesem Geist befreit? Ha? Nichts von Barmherzigkeit. Ha. Ich sehe, wie du missbraucht wirst, Frau. Nein, sondern Paulus nervt sich mehr und mehr. Er ärgert sich jetzt, sei endlich ruhig. Nicht schon wieder, hör endlich auf, bis ihm schlussendlich der Kragen platzt. Jetzt raus hier! Wahnsinnig geistlich. Und weißt du, was mich hier an dieser Stelle fasziniert? Gott führt Paulus und seine Begleiter nicht nur durch solche inneren Impulse, auch nicht nur durch strategische Pläne. Nein, hier stellt er sich zu ihnen und lässt sich von Paulus zum Handeln bewegen. Ist das nicht unglaublich? Gott lässt sich von uns zum Handeln bewegen. Natürlich ist er nicht wie ein Getränkeautomat, wo wir oben 2 Franken reinlassen und bequem die Hand unten hinhalten können und es kommt raus, was wir uns wünschen. Aber Gott lässt sich von den Dingen, die uns wichtig sind, die uns bewegen, selbst zum Handeln bewegen. Dein Tun ist unglaublich wichtig. Was du tust, kann einen Stein ins Rollen bringen. Das hat mich absolut begeistert, als ich hier diesen Text gelesen habe. Als die Besitzer der Sklavin realisieren, dass sie keinen Gewinn mehr mit ihr machen können, werden sie sauer. Sie packen Paulus und Silas, ziehen die beiden vor die Richter auf den Marktplatz und beschuldigen sie folgendermaßen.
Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können, die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Vorsteher Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen.
Silas und Paulus werden nicht nur beschuldigt, sondern sie werden brutal geschlagen. Paulus schreibt später im Thessalonicher Brief, wie sehr er in dieser Zeit hier gelitten hat. Sie werden misshandelt. Sie kommen in die sicherste Zelle. Ihre Füße werden in den Block geschraubt. Und den Ort, an dem Paulus und Silas gefangen war, den kann man noch heute sehen.
Das ist der Ort, von dem man sagt, dass Paulus hier gefangen war. Nachdem sie misshandelt wurden und von den Obersten der Stadt gefangen genommen wurden, in der sichersten Zelle, wie wir gelesen haben, saß Paulus hier.
Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann wäre doch das der Moment gewesen, wo Paulus und Silas hätten sagen können, Gott, das gibt's nicht, das ist nicht fair. Du hast uns nach Philippi geführt. Wir haben getan, was du uns gesagt hast. Und jetzt? Sie hätten Gott anklagen können. Das würden wir verstehen. Aber Paulus und Silas reagieren ganz anders. Und ich möchte, dass wir diesen Text, den wir im Vers 25 finden oder auch vorne auf der Folie miteinander lesen. Wie reagieren Paulus und Silas? Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Stell dir vor, sie sind von Schlägen gezeichnet. Das Blut noch am Körper, denn der Wärter wird sie erst später reinigen. Und anstatt dass sie in ihrer Bedrängnis Vorwürfe gegen Gott laut werden lassen, beginnen sie ihn zu preisen. Ist doch unglaublich. Als ich da in Philippi stand, war das das, was mich am meisten bewegt hat. Und es hat mich an Dietrich Bonhoeffer erinnert, der einige Monate bevor er im Gefängnis durch die Nazis gestorben ist, folgendes Gedicht geschrieben hat. Ihr könnt mit mir mitsingen. Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Und weißt du, wenn du herausgefordert bist, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du das geplant hast, wenn Sorgen dich gefangen nehmen oder wenn Trauer wie ein dunkles Loch ist, in dem du gefangen bist, dann kannst du wissen, er ist bei dir. Er lässt dich nicht alleine. In diesen Momenten, wenn es sich nicht so anfühlt, als ob wir anbeten könnten, ist Anbetung ein Ausdruck der Freiheit, mit dem wir sagen, dass Not und Schmerz uns nicht bestimmen kann. Was haben wohl die anderen Häftlinge in dieser Situation gedacht? Das Gefängnis liegt direkt neben dem Marktplatz. Mit anderen Worten, die anderen Gefangenen haben ganz bestimmt die Schreie von Paulus und Silas gehört, als sie geschlagen wurden. Und nun hören sie, wie die beiden loben. Eine ähnliche Situation, Entschuldigung, wenn es emotional ist, eine ähnliche Situation habe ich diese Woche gesehen, als ich ein Video einer ägyptischen Christin gesehen habe, die beim Anschlag auf die koptische Kirche am Palmsonntag ihren Mann verloren hat. In diesem Interview, übrigens das Video, das findest du auf meiner Facebook-Seite, wenn du die Möglichkeit hast, schau dir das unbedingt an, das ist sowas von bewegend. In diesem Interview wendet sich die Frau direkt an den Attentäter und sie erklärt ihm, dass sie nicht böse auf ihn ist und sie sagt ihm, dass sie ihm vergibt. I pray that God will forgive you and we also forgive you. Believe me, I forgive you. Glaub mir, ich vergebe dir. Der muslimische Moderator, den wir hier auf der, meiner linken Seite sehen, auf eurer rechten, ist von ihren Worten so bewegt, dass er sekundenlang keinen Ton rausbringt. Und als er wieder sprechen kann, setzt er zu einer Lobeshymne auf die Christen an und sagt, wie unglaublich groß ist die Vergebung, die ihr habt. Wenn das mein Vater wäre, könnte ich das nie sagen. Diese Christen sind aus einer anderen Substanz gemacht. Ist das nicht unglaublich? Und weißt du, ob diese Witwe, Dietrich Bonhoeffer, Paulus und Silas im Gefängnis, die Not war da, der Schmerz war da, aber Jesus war auch da. Und so ist es auch in unserem Leben, wenn Dinge nicht laufen, wie wir uns das wünschen, wie wir das planen, mag sich das schmerzhaft anfühlen. Aber er ist da, Christus in uns. Wir sind aus einer anderen Substanz gemacht, weil wir nie alleine sind, weil er bei dir ist. So etwas Ähnliches müssen auch die Gefangenen in Philippi gedacht haben. Als sie Paulus und Silas singen hören. Und dann bricht der Himmel hinein. Die Erde beginnt zu beben, die Türen öffnen sich und die Gefangenen hauen nicht ab. Davor fürchtet sich der Gefängniswärter, denn wenn sie gehen, wird er dafür zahlen müssen. Deswegen will er sich selbst ins Schwert stürzen, aber Paulus schreit so laut er kann, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier.
Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Sie antworteten, »Glaube an Jesus, den Herrn, und so wirst du gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben.«
Und dieser Gefängniswärter kommt mit seiner ganzen Familie, mit seinem ganzen Haus zum Glauben. Er reinigt die Wunden von Paulus und Silas. und lässt sich noch vor dem Morgengrauen taufen. Ist doch unglaublich, was für eine Wendung. Eine ganze Familie, ein ganzes Haus kommt zum Glauben und stößt zur Gemeinde dazu. Aber das Beeindruckendste kommt jetzt erst. Zum Schluss, denn wir sind schon am Ende dieser Predigt. Als Paulus und Silas aus dem Gefängnis entlassen werden sollen, sagen sie, nein, 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 nicht so einfach. Ich will, dass die Obersten der Stadt hier hinkommen. Wir sind römische Bürger. Denn römische Bürger durften nicht ohne ordentliche Gerichtsverhandlung geschlagen und verhaftet werden. Genau das hatte man mit ihnen gemacht.
Als die Vorsteher hörten, dass sie römische Bürger waren, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie begaben sich persönlich zu ihnen und entschuldigten sich für das, was geschehen war.
Auch das wieder löst einfach nur Fragen aus. Wieso in aller Welt haben Paulus und Silas das nicht gestern gesagt? Bevor sie geschlagen wurden. Sie hatten das Ticket, um diesem Schmerz zu entgehen. Der Text sagt uns auch hier nicht mehr dazu. Ein Ausleger erklärt nachvollziehbar, dass sie das wegen der jungen Gemeinde gemacht haben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt waren ja nur Menschen zum Glauben gekommen, die selbst nicht römische Bürger waren. Wenn jetzt Paulus und Silas hier einfach so leicht entkommen wären, hätte das für sie auch Signalwirkung gehabt. Und es ist so, als würden Paulus und Silas zu ihnen sagen, weißt du, diesem Jesus nachzufolgen, auf seine Führung zu vertrauen, das kann etwas kosten. Aber es lohnt sich. Und auch wir lassen uns von den Kosten nicht davon abhalten, uns von ihm führen zu lassen und Menschen wie euch die gute Nachricht zu bringen. Und auch hier wiederum lässt sich Gott von Paulus und Silas zum Handeln bewegen. Und der Gefängniswärter kommt zum Glauben. Ist das nicht einfach unglaublich? Wenn es in deinem Alltag nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, wenn du herausgefordert bist, dann lies dieses 16. Kapitel der Apostelgeschichte. In dieser Geschichte läuft so vieles anders, als Paulus und Silas das geplant hatten, als sie es erwartet hatten. Und doch schreibt Gott durch sie Geschichte. In Philippien steht die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Es ist der Anfang einer Welle, die sich danach in kürzester Zeit auf dem ganzen Kontinenten ausbreitet und die ganze Europa erfasst. Und so will Gott auch durch dich und durch mich heute Geschichte schreiben. Und so will er auch dich und mich in unserem Alltag führen. Wenn du dich entschieden hast, dein Leben für Jesus zu leben, dann lebt er in dir. Christ in you. Er füllt dein Herz und deine Gedanken. Geh Vollgas voraus, als wären alle Ampeln auf grün. Aber lass es zu, dass er dich unterbrechen darf. Das ist das Erste, die Zusammenfassung der Predigt. Zweitens, Gott will uns strategische Pläne für unseren Alltag schenken. Ob es für unsere Familie ist, ob es für dein Geschäft ist, ob es für die Nachbarschaft ist, wo auch immer er dich brauchen will. Dafür werden wir gleich auch füreinander beten. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass Gott Paulus und Silas nicht nur führt, sondern dass er sich von ihnen zum Handeln bewegen lässt. Dein Tun kann Steine ins Rollen bringen. Und zu guter Letzt, wenn es nicht so läuft, wie du dir das geplant hast, dann wende dich Gott zu und lobe ihn trotz der Umstände. Denn Gott will dir neuen Mut schenken und will mit seiner Realität, der Realität des Reiches Gottes, in deine Situation hineinbrechen. Amen. Lasst uns einen kurzen Moment ruhig sein, danach werden wir alle zusammen aufstehen und für die Personen links und rechts von uns beten. Okidok. Nimm die Hand der Person neben dir. Also steh auf zuerst. Es ist schwer aufzustehen, wenn du die Hand schon in den Händen hast. Jetzt bete für die Pläne, die Gott ihnen schenken will. Bete um Führung, bete um Zuversicht, mit diesem grünen Licht zu leben. Und Jesus, wir bitten dich für Mut und Entschiedenheit, wie ihn Paulus und Silas hatten. Jesus, wir bitten dich für solche strategischen Pläne, wie du sie an Paulus gegeben hast. Jesus, wir bitten dich für diese Entschiedenheit, sogar in herausforderndsten Situationen unsere Augen auf dich zu heben und dich zu loben. Und damit deine Realität, die Realität des Reiches Gottes freizusetzen. Und ich bitte dich um den Trost, wie ihn Paulus und Silas ebenso erlebt haben. Schreibe du mit uns Geschichte, Jesus. Amen.